attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Wir sind eine Woche später und freuen uns auf ein reguläres Monday Daily mit Andy Durieux. Andreas, es ist deine Zeit eigentlich, ne?
Oliver Fasnacht, servus. Ja, ich bin gerade aufgestanden, ist meine Zeit. Ich habe 1,5 Stunden mich gedrillt, weißt du, Drilltraining, links, rechts,
wow.
Dann noch 1500 Meter im Pool und jetzt bin ich sowas von erledigt und freue mich, nur noch mit dir mitdenken zu dürfen.
Oh, um Gottes
Willen. Lieber Freund.
Es ist ja so, wir haben ja vor unserem Turnier, also vor Wimbledon, haben wir ja gesprochen und waren beide noch nicht auf Hochtouren sozusagen.
Nein.
Also wir beide schon, aber noch nicht auf Wimbledon-Touren.
Genau.
Hat sich und wann hat sich das bei dir, sagen wir mal, eingestellt oder so leicht angedeutet? Oder bist immer noch im Aggregatzustand von damals, von unserer letzten Ausgabe?
Das ist schön, weil deine Worte immer so viel Fantasie bei mir freisetzen. Eher in letzterem Segment. Also es ist leicht im Steigen, mein Lieber. Und ich hoffe, das bleibt so. Ich würde mein persönliches Interesse mit der aktuellen Tiebreak-Form von Novak Djokovic in seinem letzten Tiebreak eben, er spielt jetzt noch nicht zum Zeitpunkt dieser Aufzeichnung gegen Rune, also in seinem letzten Match. Ich finde, da war er fast wieder der Alte, zumindest von seinen Fähigkeiten her. Und ein bisschen geht bei mir auch die Freude in diese Richtung. Ist aber nicht festzumachen an irgendeinem Ereignis. Im Gegenteil, ich freue mich immer, dass ich nicht dort bin, weil so viel wie diesmal geregnet hat es, glaube ich, schon lange nicht. Wie verhält es sich bei dir?
Es kommt jetzt ein bisschen mehr auf, das stimmt. Es liegt aber auch daran, dass ich jetzt auch gezielter mir was ansehe. So dieses in unter der Woche alles sehen, alles irgendwie laufen lassen, also das war bei mir gar nicht der Fall und ich könnte mir vorstellen, bei dir auch nicht, weil dann kommst du ein bisschen besser in so ein Turnier rein und mir ist, also ich hab mir immer so Ergebnisse angesehen, habe mir gedacht, ja, ein bisschen fades Match und auch so Ansetzungen, wo ich dachte, oh, erste, zweite Runde, so wahnsinnig viele Knüller waren da jetzt nicht dabei, irgendwie so Knaller, wo man sagt, boah, muss ich unbedingt zu Hause sein, muss ich mir anschauen. Also ich bin so gesehen ein bisschen low, ein bisschen kühl reingekommen ins Turnier. Das ist so deine Erfahrung auch, oder?
Ja, so ähnlich, wobei ich eines schon, jetzt korrigiere ich dich mit deiner Aussage von letzten Mal. Ich habe nämlich aufgrund der Wichtigkeit der Partie mich irgendwie hineingefunden, auch zeitlich, in Sinner Berrettini und ich habe es nicht bereut, von der Spannung her nicht. Und auch im Nachhinein betrachtet, natürlich, ist umso mehr dran an dem, was wir letztes Mal beide moniert haben, dass der Herr Berrettini unbedingt gesetzt hätte sein müssen.
Genau so ist es. Und siehst du, und das habe ich mir auch angeschaut. Ja. Da habe ich mir auch reingeschaltet in dieses Match tatsächlich und bin dann auch hängen geblieben. Aber ich weiß gar nicht, es gab so ein paar wenige Matches, wo ich dann wirklich auch dabei war. Und ich meine sogar, dass dieses Berrettini gegen Sinner, weil wir so lange drüber gesprochen hatten auch, war wirklich das erste, das ich mir so mit sehr viel Interesse angesehen habe. Mal zwischendurch in Wawrinka rein, aber das ist dann auch irgendwann vorbei gewesen, erste Runde. Und dann kam dieses Berrettini. Und dann ist halt das wieder passiert, finde ich, was man so kennt vom Berrettini. Es ist irgendwie zu wenig Variabilität in seinem Spiel, finde ich. Wie ist dir das gegangen? Ich sehe ihn auch am Netz immer noch mit Problemen und.
Ja, also ich finde, das war für beide schwierig. Ich glaube, Sinner war sehr doch nervlich auch von der Situation gefordert, sage ich jetzt einmal, nicht überfordert, aber gefordert. Und das war für mich und auch für ihn so eine Art Standortbestimmung danach. Okay, Kecmanovic und Shelton klappt, ja. Mhm. Aber das war dann doch so, wo der ein bisschen nachgedacht hat, wahrscheinlich auch durch die Situation Landsmann, Freund, ich will nicht zu viel hineininterpretieren, aber sicher kein Feind. Also hingehend hat ihn das, glaube ich, schon alles bewegt. und hat sich auf seine Performance ein bisschen ausgewirkt, nicht positiv. Ja, und bei Berrettini sehe ich und sah ich leider, das ist auch das, was ihn von sich selbst unterscheidet zu seiner besten Zeit, halt zu wenig Stabilität über die Gesamtzeit.
Ja, ich finde aber auch einfach immer noch kein ideales Offensivspiel von ihm. Wenn er nach vorne muss, seine Art nach vorne zu kommen, seine Position, die er da erreicht, das ist mir immer noch auch ein bisschen zu wackelig und mir, ja, Stabilität, glaube ich, trifft es ganz gut. Auch in dem Bereich, also das würde ich mit einschließen einfach auch. Und natürlich, Sinner ist der bessere Return-Spieler, er ist der schnellere Spieler, er kann den Ball schneller machen, letztlich aus einer dichten Position. Das fehlt ja Berrettini, so Halbvolleys oder dicht am Körper. Schnelle Handlungsfähigkeit, das hat er nicht mehr. Ich glaube wirklich, du sagst es richtig, ja. Er hat es nicht mehr, weil er war einfach lange echt schwer verletzt.
Ja. Ja, noch nicht kann man nicht sagen, weil ich auch bei dir bin. Ich finde, es war für ihn nie ein natürlicher Prozess, dieses sich annähern, dieses so fließend nachgehen, ja, und schon geil drauf sein, im Wissen, den Volley mache ich jetzt. Im Gegenteil, genau. Immer ein bisschen ein leichtes Zögern dabei. Du denkst ja auch als Zuschauer, warum geht er nicht, warum haut er nochmal drauf, ja, nochmal, bis er vielleicht versemmelt. Aber es ist eine für ihn nicht Wohlfühlzone da zwischen T-Linie und Netz ganz vorne, finde ich. Dazu, ja, ist die Wolle-Technik halt, wie sie ist bei ihm. Und es ist, das wäre alles egal, zeigen andere auch, wenn es ein bisschen eine Konfidenz dabei hätte. Und die fehlt ihm. Gerade im Abschluss, wo er sich oft was schön vorbereitet.
Ja. Ich hatte ja einige Matches von Sinner auf Rasen, du hast es auch gesehen. Das ist schon so, dass der immer stärker wird auf Rasen, finde ich. Und natürlich seine wahnsinnige Schnelligkeit. Er bewegt sich so gut. Also es ist schon toll anzusehen. Deswegen, ja, war dann irgendwie so, dass wir beide ja gesagt haben, das wird so ein sehr wichtiges Match eben. Natürlich, klar, weil einer der beiden halt dann ausscheidet. Aber halt sehr unangenehm, zweite Runde. Und du hast schon auch gut gesehen, dass da auch Sinner am Anfang ein bisschen nervös war. Aber er kommt, ne? Ja. Jetzt hat er dann Medvedev. Ehrlich gesagt sehe ich da auch keine Gefahr.
Nein, gar keine. Das wollte ich auch so schnell gesagt haben. Also Medvedev hat Struff verabschiedet, hat dann nicht viel zu tun gehabt mit Dimitrov, der selber irgendwie, glaube ich, ausgerutscht ist, dann zurückgezogen hat. Also das ist wieder so heimlich still und leise für mich und auch für viele Fans plötzlich, wenn wir uns erinnern, Stadthalle letztes Jahr war das Finale und da war es eigentlich eine Überraschung, dass das ging. Und jetzt, wenn du dir anschaust, also nicht die Quoten, aber ich bin doch sehr viel auf den asozialen Medien unterwegs und in den Stories gibt es immer wieder Fragen, was glaubt ihr, wer gewinnt? Und da waren nicht unter 90% tippen die Leute auf den Sinner. Also der Medvedev ist auch für mich tatsächlich noch dazu auf Rasen, völliger Außenseiter. Ich glaube nicht, dass er irgendwas da zu holen hat.
Während unserer Aufzeichnung läuft gerade das Match von Zverev 6-4, 7-6, 3-2. Ah, Zverev macht schon einen verdammt guten Eindruck, ne?
Das ist auch gut, dass du den als Nächsten sagst, weil ich schaue mir natürlich immer aufgrund meiner jüngsten Profession als eben Performance-Coach und ein bisschen Mental-Coach, schaue ich mir immer an, bei welchem Level steht einer von den eigenen Möglichkeiten her. Und da ist für mich der Zverev ganz, ganz vorne, noch vor dem Sinner, finde ich, auch wie er sich präsentiert hat, wie er mental ruhig geblieben ist, weil das war ein Weltklasse-Tiebreak gegen den Norrie. Mehrere Satzbälle abgewehrt im dritten. Ich glaube, noch keinen Satz verloren. Kann man sagen, okay, von Chiron nicht wirklich gefordert, bla bla bla. Aber Fritz ist auch nicht niemand und den jetzt wahrscheinlich wieder in drei zu entfernen. Also das ist für mich der potenzielle Finalist unten, weil der ist, glaube ich, unten, oder bin ich falsch? Ist der im Semi auf nein, der ist unten.
Nein, der kommt unten, genau. Kommt der ja auf Djokovic.
Ja, und davor wird sein, meiner Ansicht nach, Demina.
Musetti.
Demina? Ja, Plätzchen, ja, also.
Musetti.
Aber ja, Plätzchen, nein, warte mal, Musetti.
Nur? Ja, nächste Runde Musetti, dann käme Deminor oder Djokovic. Oder Rune natürlich.
Oder Rune, genau. Und da ist, für mich ist einmal da Deminor, der hat eh schon gewonnen. Brauchen wir nicht reden, hat eh den Fis in 4
genau
rausgenommen. Finde ich eine dankbare Auslosung für ihn. Mit der, man kann nichts sagen, der spielt jetzt auch Viertelfinale konstant nach dem anderen bei großen Anlässen auch. Und jetzt freue ich mich sehr auf das Match Djokovic-Rune heute am Abend. Ich glaube, du auch. Und ich kann das nicht sagen. Ich war früher ein großer, großer Liebhaber des Rune, wie der so unbedarft kam. Und jetzt bin ich schon wie viele Fans irgendwie mit ihm sehr skeptisch und streng. Aber ich finde, für seine persönlichen Ausraster, die wir alle schon gesehen haben, die nicht ganz, Gott sei Dank, an Rublev heranreichen, der sich wieder Entsetzliches geleistet und völlig zu Recht sich selber hinausgekegelt hat. Nur bin ich jetzt auch schon fast dabei, die ATP oder wen immer aufzufordern, das einmal nicht auf sich beruhen zu lassen, wie der sich aufführt, auch wenn es gegen ihn selber geht. Aber egal, da bin ich vielleicht zu streng. Ich finde Rune im Gegenteil, diese Halys-Partie habe ich auch gesehen, über weite Strecken war ein Weltklasse-Match von beiden und wie er da dran dabei geblieben ist, als der Spieler, der keinen Rhythmus gehabt hat, weil er, finde ich, auf Rasen nicht so der natürliche Spieler ist, wie der Franzose, der also wirklich fantastisch gegeigt hat. Aber wenn es dann ganz eng wurde, eben im Tiebreak im vierten, du hast gemerkt, okay, jetzt ist er da und jetzt lässt er sich's nicht mehr nehmen. Und er war auch nicht zu früh zu cocky, wie es ihm auch schon oft passiert ist. Was da genau läuft, weiß ich nicht, dass da ja jetzt auf einmal ja der Herr Muratoglu nicht mehr sitzt, schon wieder nicht mehr sitzt. Also ich weiß nicht, was da hinter den Kulissen, aber solange er gut spielt, ist er gut aufgehoben mit dem Kenneth Carlsen, der ja auch ein Weltklasse-Spieler war. Jetzt bin ich gespannt, wie du das siehst. Die Chancen gegen Djokovic, ich würde trotzdem sagen, vielleicht 55, 45 Rune. Ja, wegen des Fragezeichens Verletzung Djokovic. Ja, ich weiß nicht, wenn der das versteht, das wollte ich gleich noch dazu sagen, die Ballwechsel lang zu halten, den Joker sozusagen wirklich auszureizen bis ans Letzte. Und nur, ich glaube, ich würde das nicht machen, dass er von hinten mit ihm zangelt, aber wäre vielleicht gar nicht so eine blöde Idee, nur auf Gras ist das halt auch schwer. Aber jetzt bin ich gespannt, wie du das alles siehst.
Da bin ich auch gespannt. Ich habe das zum Beispiel, das Rune, ich habe Rune
Hast du es dir nicht
noch nicht
überlegt?
gesehen in dieser Woche. Nein, ich habe ihn die Woche nicht gesehen, Rune. Bei Djokovic bin ich so ganz, ja, ganz gut dabei. Auch zu sagen, das ist jetzt so ein typisches Turnier Djokovic. Wird stärker, wird sicherer, weiß ja eh, was er kann. Und bekomme den Eindruck, wenn das wirklich, aber das sagst du ja, wenn das alles körperlich in Ordnung ist und wenn es so ist, dass er zu Ende spielen kann, weil es ja wurscht, was während eines Matches passiert, da kann er ja noch so Schmerzen oder sonst was haben. Das ist ja, solange er nicht wirklich einem vorne die Hand gibt und sagt, das war's, macht er ja weiter und ist auch weiter siegfähig. Also deswegen, da muss der Rune auch aufpassen. Aber ich hatte nicht den Eindruck, dass Djokovic da jetzt heute irgendwie am Krückstock daherkommen würde. Und dann glaube ich tatsächlich, dass er den Rune mental auseinandernehmen kann, wenn es drauf ankommt. Dann kommt Dominor, der auch wieder ein guter Beweis dafür ist, dass es sich lohnt, an seinem Offensivspiel zu arbeiten. Und auf der anderen Seite aber auch, dass es auf diesem Rasen der heutigen Zeit möglich ist, dass einer wie Dominor auch überhaupt so weit kommt. Finde ich schon auch krass, ehrlich gesagt. Hätte ich nicht gedacht, dass der gegen den Fies in 4 Sätzen gewinnt. Wäre nicht mein Tipp gewesen. Du weißt ja, ich hatte den Fies auch durchaus auf der Rechnung bei dem Turnier. Mein Draper ist ja, warum auch immer, mein Risikotipp gegen Norrie ausgeschieden. Das wird er heute noch nicht wissen, warum das passiert ist. Und
Ja,
dann ist,
nervlich, nervlich.
ja, nervlich vor allen Dingen. Und Humbert hat sich ja lange gut geschlagen und da wären wir vielleicht tatsächlich mit einem kurzen Rückblick bei diesem Match Humbert gegen Alcaraz. Was sagst du denn zum Alcaraz?
Ja, das ist auch ein interessanter Typ. Für mich gewinnt der von der mentalen Seite her wieder seine frühere Stärke. Der dürfte doch mitspielen. Das habe ich gewonnen letztes Jahr. Also dieser Effekt, ja. Egal, was sich wieder am Platz selber abspielt. Und in Wirklichkeit, also ich finde, ich habe das lang gesehen und der Tiafoe hat gute Chancen gehabt, aber nie habe ich den Eindruck gehabt, nicht irgendwann, dass der das gewinnt. Dass er es nämlich gewinnen kann, aktiv. Und auf der anderen Seite auch beim Alcaraz, ja, wenn sich der da drüber wurzelt im fünften, wird der auseinanderfallen, der andere, oder er halt selber so stark werden. Er wird dann wirklich auch viel mehr getroffen, sichtlich befreit, dass er das geschafft hat im fünften. Für mich ist noch immer die Reihenfolge Sinner, klarer Favorit. Und Alcaraz, ja, also vielleicht sogar eine Spur stärker als in Paris. irgendwie und trotzdem fehlt was, was vielleicht entscheidend sein wird. Ich glaube gegen den Herrn Paul aber nicht, so gern ich den Paul mag und sehe und der auch im Vorfeld was gewonnen hat. Ich finde, seine bemerkenswerteste Leistung war gegen den Bublik, wobei das auch ein großer Umfaller ist, wie wir wissen. Eine Wundertüte ins Minus hinein, der Bublik. Die anderen Gegner wird dann an 5 Sätze, ist kein Renommee, Bautista okay, niedergerungen, sind in Wahrheit keine Gegner auf Gras. Und Paul Alcaraz gab es schon einmal, ich glaube sogar mit guten Szenen von Paul, das gab es schon ein paar Mal. Der hat die Mittel, ihn zu gewinnen. Ich sehe es nur da, ehrlich gesagt, nicht auf Gras.
Ja. Hast du denn den Alcaraz gegen Humbert gesehen?
Ja, ja.
Die wenigen wichtigen Punkte zum Ende im 4. Satz, die hat er gemacht.
Ja.
Ich glaube, im 5. wäre es für ihn sehr, sehr eng geworden, weil Humbert eigentlich auch ein gutes Tennis, deswegen hatte ich ihn auf der Rechnung, dass er auf Rasen ein gutes Tennis hat. Aber der Humbert hat nicht richtig dran geglaubt, hatte ich den Eindruck. Im 3. Jahr war natürlich ein fantastischer Satzgewinn. Der 4. war knapp, aber da hat Alcaraz zum Ende hin wirklich, wie du sagst, glaube ich, dieses mentale Wissen als ehemaliger Champion, als Titelverteidiger, das hat ihm geholfen. Mich überzeugt er trotzdem deshalb noch nicht, weil ich nach wie vor, ähnlich wie wir es vorher gesagt haben bei Berrettini, aber halt mit einem anderen Gesamtqualität natürlich nochmal, er ist keiner, der so wahnsinnig wohl sich vorne fühlt, wenn er nicht schon dasteht. Mhm. Und da habe ich ein paar Volleys gesehen, die waren einfach richtig schlecht.
Ja.
Es tut mir leid. Die waren richtig schlecht.
Das sagst du zu Recht und ich sag's auch, glaube ich, zu Recht. Auch diese völlig, das schaut dann so botschert aus, wie man bei uns sagt.
Ja.
Wenn er angreift, ja, und berührt diesen leichten Boy auf die Zechen nicht einmal und kennt sich nicht aus, wo er jetzt eigentlich positioniert ist im Halfcourt. Und das schaut so entlarvend aus für einen Weltklasse-Mann seines Niveaus. Und da kommt auch diese Verunsicherung mit, weil da ist es, finde ich, nicht so eine Gratwanderung, aber da fehlt auch diese Selbstverständlichkeit und nur auf Verdacht nachzugehen und zu hoffen, das wäre schon fast gegen einen Humbert ins Auge gegangen. Also,
genau.
Dahingehend hast du recht. Und andererseits, sich auf Gras nur in die Defensive zu lassen, das kann sich keiner mehr leisten. Ne? Auch der Demenau nicht. Wobei, eins ist schon interessant. Also, wenn wir jetzt diese Fähigkeit besprechen, die trotz dieser spielerischen Defizite, dieser kleinen, ja, da ist für mich schon, der Alcaraz hat das. In diesem, je wichtiger es wird, umso mehr steht er steht dazu, er freut sich drauf und er nimmt diese Challenge komplett an und man hat den Eindruck, er wächst sogar daran. Ja? Während der Gegner vielleicht diese 2-3% vorsichtiger wird und dann ist das Gap schon größer. Ja? Wer das noch gehabt hat, war für mich der Djokovic, wie gesagt, im letzten Tiebreak. Da ist noch nichts zu sagen, weil ich glaube, Rune wird sehr, sehr schwierig. Und aber eben auch der Rune, der gerade noch diesen Hallis irgendwie niedergebogen hat, auch in dem Moment, als es wirklich am brenzligsten war, da hat der gestanden. Und alle anderen waren entweder noch nicht in der Situation oder irgendwie also noch nicht so gefordert, dass ich da was gesehen hätte, wo ich mir denke, das ist interessant, weil wenigstens das ist da. Und was aber so wichtig ist, wie alle Champions auch sagen, wenn du das hast, dann ist der spielerische Level gar nicht so erwähnenswert.
Auf jeden Fall, aber Rune natürlich, also du bist jetzt ja gesprungen ein bisschen, Alcaraz, Rune und so weiter. Alcaraz, Paul übrigens 2-2, habe ich gerade mal nachgesehen, weil du sagst, die haben schon ein paar Mal gespielt. Aber das Thema ist, glaube ich, wie heißt der Gegner?
Ja.
Und das ist etwas, was für mich bei Rune immer noch, deswegen ich erwarte heute, dass der Rune vielleicht ein enges Match spielt. Das können aber auch 3 Sätze sein, dann ist vorbei. Weil ich tatsächlich denke, dass der Gegner heißt nochmal Djokovic. Das ist was anderes als Alice. Und Alice könnte sogar der Grund gewesen sein, warum der Rune das noch gewonnen hat, weil er eben gemerkt hat, was ist hier eigentlich los? Ja, wovon reden wir? Wir reden von einem Qualifikanten. Das ist ja schön, dass der jetzt schon so weit gekommen ist. Aber du wirst doch mal um alles in der Welt die wichtigen Punkte gegen den noch machen können. Mhm. Und ich glaube, dieses Gedanken, also jetzt ein bisschen simplifiziert vielleicht gesagt, nachvollziehbar, glaube ich. Ja. Mein Gott, den wirst du schon schlagen. Den muss ich doch schlagen. Das gibt's doch nicht. Und das denkt er nie und nimmer gegen Djokovic. Mhm. Deswegen glaube ich, und das nicht nur er, ne, das denkt ja fast sowieso niemand gegen Djokovic. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen. Aber deswegen glaube ich tatsächlich, wenn der Rune das heute gewinnt, gewinnen sollte, wäre das, glaube ich, für seine Karriere nicht nur von Punkten und allem Möglichen, sondern es wäre der Schritt schlechthin. Und ich sehe es nicht. Ich sehe es nicht. Und bei Alcaraz ist es genauso gewesen. Da hat Humbert einfach nicht mehr richtig dran geglaubt und ist, wie du sagst, ist ein bisschen nervös geworden. Und ich verfolge den schon ein bisschen länger und ich halte ihn für einen Spieler, der immer noch underperformt. Nach wie vor, weil der kann unglaublich viel, aus meiner Sicht mehr als Hurkacz zum Beispiel, ist variabler, kann auch mal einen Ball länger gut halten und ist trotzdem ein sehr guter Aufschläger, variabler Aufschläger, spielt gerne am Netz, spielt Surf und Volley, hat gute Volleys, kann aber auch von hinten agieren. Und da waren es wirklich dann am Schluss tatsächlich die Champions-Mentalität von Alcaraz und dieses nicht dran glauben, dass er den Champion schlagen kann und wissen, er muss sein allerbestes Tennis spielen, statt dieses 98% Tennis zu spielen, mit dem er letztlich den vierten Satz auch ausgeglichen gestaltet hat. Der hat ja nicht immer nur 100% Tennis gespielt, der Humbert. Es hat aber gereicht. Und ich glaube, er hätte einfach Alcaraz mehr tun lassen müssen, ohne selbst zu sehr ins Risiko zu gehen. Das war so mein Gefühl bei diesen entscheidenden Punkten. Und was mir zu Alcaraz noch, dann bin ich fertig, was mir zu dem immer noch einfällt, ist, es geht mir immer noch zu viel mit Blickkontakt in die Box. Nach wie vor ist mir da noch eine Wackelsituation, die halt einer ausnützen müsste, der stärker ist als er. Das kann eigentlich fast nur so ein Djokovic sein, mental jedenfalls. Aber der ist mir immer noch und auch noch ein bisschen zu emotional in den Matches dabei. Hat ganz schön gerufen, geschrien, gemeckert. Ich glaube, das muss er abstellen. Ich glaube nicht, dass es ihm hilft, sondern es hat einfach nur dazu geführt, der andere hat es am Ende nicht hinbekommen, diesen vierten Satz zu gewinnen. Aber ich finde, es war nicht Alcaraz, der es jetzt durchgehend überzeugend gewonnen hat, das Match. Da fehlt mir noch was.
Sehr schöne, auf den Punkt genaue Details, die dir auffallen. Ich möchte ein paar davon noch einmal unterstreichen, was du gesagt hast, damit sie nicht untergehen. Das eine ist ganz, ganz wichtig. Natürlich ist es essentiell, für Spieler, die jetzt da auf einmal im Viertelfinale stehen, gegen einen, der, sagen wir, Hausnummer 358.000 Viertelfinale Grand Slam gewonnen hat. Ja, natürlich. Ja, so lieb der Djokovic war zu ihm, so sehr er den gefördert hat von Anfang an, fast wie ein Mentor, ihn immer auch zum Training eingeladen und so weiter. Aber das ist schon ein Punkt, wo ich sage, zum anderen, ja, also eine kleine Chance sehe ich doch beim Rune. Weil wenn er es halbwegs schafft, sich als Außenseiter zu sehen und das zu nehmen, was er jetzt bekommen hat, was vielleicht eh schon mehr war, als er sich erwarten durfte, realistischerweise, dann wäre er wirklich gefährlich für mich. Aber andererseits glaube ich wieder nicht, dass es ihm gelingen wird, so hineinzugehen, ja, von der Stimmung her. Und was hast du noch gesagt? Sehr viel, sehr, sehr gute Sachen. Das Letzte ist mir jetzt wieder entfallen, das wollte ich auch noch unterstreichen. Was hast
das
du von
Alcaraz mit seinen Emotionen.
Genau, diese Beobachtung, das ist nämlich auch bei Rune immer zu sehen, egal wer da sitzt in der Box, dieses kleinkindhafte Bestätigung suchen nach jedem Punkt, ja. Sich selber vielleicht zu oft die Faust, das geht schon los im ersten Game und so. Ja. Dann dieses Beifallsheischende, habe ich das eh gut gemacht? dieses Dauernde, und das ist eben das Zeichen seiner inneren Verunsicherung, sonst bräuchte er das nicht. Und sich auch selber mehr als exaltiert anzufeuern in Situationen, wo du denkst, wozu jetzt eigentlich? Das unterstreiche ich, das hast du super beobachtet, ja. Dahingehend weiß ich nicht. Jetzt wird man sehen, wie der Djokovic das mit seiner auch mentalen Routine halt angeht, zum Beispiel in diesem Aufeinandertreffen. Ja. Ansonsten fällt man nicht mehr sehr viel ein. Der Deminauer, finde ich, hat gehabt eine Auslosung, das ist genial, weil den Herrn Puy die Runde da vor dem Fies zu haben und den Munar auf Gras.
Das ist herrlich, oder?
Also eigentlich in Wahrheit ist das sensationell. Ja. Der wird halt jetzt einmal wirklich seine Grenzen aufgezeigt bekommen, glaube ich.
Ja, lass uns mal beim Rune bleiben, bitte.
Bitte gern.
Also super Ansatz von dir zu sagen, ich bin der Außenseiter, dann geht's. Aber er geht natürlich nicht rein als Außenseiter. Also er wird nicht mit diesem Gefühl reingehen, wie du sagst. Ja. Und das ist genau das Problem.
Wenn der realistisch ist.
Ja, das ist es doch. Aber das ist doch in allem bei Rune so. Wenn der nicht übertrieben hochgepusht worden wäre. Wenn er nicht eine Mutter im Hintergrund hätte, die natürlich ihn von klein auf immer schon gesagt hat, was er für ein toller Tennisspieler ist. Wenn es nicht sozusagen eine Gigantomanie ist. Ich meine, wer kann es sich bitte leisten, diese Namen von Coaches der Reihe nach zu entlassen? Ich meine, der hat den Lüthi entlassen, der hat Becker entlassen. Dieses Hin und Her mit Muratoglu ist ja schon fast peinlich für Muratoglu. Klar kann man sagen, es ist wahrscheinlich dann beidseitig, wird er dann immer so verkauft. Aber nein, am Ende war es doch so, dass sie eigentlich nicht zufrieden waren.
Aber du hast jetzt wieder was gesagt, wo ich jetzt, also ich habe das auch oft, wenn ich arbeite mit jungen Leuten, dieses bewusste sich besser machen, sich einzureden, dieses mit dem psychologischen Hintergrund, fake it till you make it, wie gut du bist. Ja? Sagen wir Muhammad Ali für Arme, I'm the greatest, bevor ich bin. Ja? Jetzt sagen ja auch alle, naja, ein ehemaliger Champion hat sich schon so verhalten, bevor er es wurde, aber da ist mir zu viel Unglaubwürdigkeit, eben im Sinne eines Hypes, wenn du schaust, was kann der wirklich, das ist mir zu wenig. Das ist Handwerk, sehr, sehr gutes Handwerk, aber nichts so Besonderes. Er kann halt auftreten, als wäre er der Größte, aber auch nicht ein Spiel durchgehend und wahrscheinlich auch nicht, deswegen danke für deinen Einwand, jetzt heute, weil er glaubt, wann er zu sehr mit geschwellter Brust als mit realistischer Demut hineingeht in dieses Aufeinandertreffen.
Es ist halt immer die Frage, ne? Bringt ihm das wirklich was, wenn er mit Demut reingeht? Ich bin halt bei Rune, also dein Ansatz ist ja richtig, aber lass uns doch mal überlegen, gibt es überhaupt eine Möglichkeit? Weil er müsste es ja auch fühlen. Also man könnte ihm ja noch 100 Mal jetzt sagen, du schau, dass du ein bisschen, geh doch mal rein und genieß doch. Genieß genau. doch dieses Match einfach mal. Du bist eh schon weitergekommen, als man vielleicht denken konnte. Klar, du träumst von anderen Dingen, aber schau das an, sei mal realistisch, du bist die 15 der Welt. Du hast in diesem Jahr, muss man sagen, so semi abgeliefert. Ist ja so. Richtig. Australian Open gegen Caso raus, das ist ein schwerer Gegner, aber wenn du Rune bist, musst du den eigentlich schlagen. Gegen Shevchenko in Rotterdam, Achtelfinale, geht gar nicht. Und klar, dann hast du Baez in Rom, das ist schwierig, das ist ein toller Sandplatzspieler, Kriegsbohr in Madrid, das ist vor allen Dingen die Höhe, da ist Kriegsbohr auch sehr stark, Zverev in Paris, aber Thompson in Queens, das kann passieren, aber am Ende bleibt doch eine Saison, die ihn nie befriedigen kann. Also geh doch rein und sag, wow, ich hatte eine schöne Auslosung, hatte ein bisschen Glück, weil Sage Wilsch ist jetzt auch nicht unbedingt der Rasenspieler. Der Kwon war auch einfach, ist einfach nicht sein Regal. Also schlicht und ergreifend die Top-Aufgabe jetzt und dann genieß es halt. Und das, glaube ich, ist es, was ihm fehlt.
Das ja, ist, glaube ich, das. Da kann was dran sein. Ich glaube, dass der das generell nicht kann. Warum kann er es nicht? Weil er zu sehr ergebnisorientiert immer ist und getrieben von diesem, ich war schon Top 10, ich war schon Hausnummer Nummer 6, ich weiß nicht mehr, vielleicht 5, vielleicht 7, auch schön. Und jetzt bin 4 ich.
4 sogar, sehe ich gerade.
4, danke.
Das war 4.
Jetzt bin ich nur mehr Nummer 15. Und wie furchtbar ist das? Und aus dieser Hilflosigkeit heraus, weil ich bin doch in Wahrheit der Allergrößte, feuer ich an, Trainer, also das macht mir schon aus deiner Sicht natürlich jetzt alles einen anderen Charakter, das habe ich so noch gar nicht getan. Naja, trotzdem ist es spannend abzuwarten, aber ich glaube also auch nicht, dass er sich so über die Fortdauer im Griff hat. Letztes Mal war es zum Positiven, aber er war ja auch alles andere als ruhig und unbeteiligt. Also da spielt mir der emotionale Spiegel nach außen viel zu viel mit, dass der da Dinge halt preisgibt, dass der auch aus Kleinigkeiten so Elefanten macht und dann er sich dauernd reiben muss, sei es irgendein Schiedsrichter, irgendwas sich beschweren, weil jetzt 3 Regentropfen gefallen sind, da kommt kein anderer auf die Idee. Dieses dauernde nach außen irgendwie sich auch benachteiligt fühlen, das ist alles noch. Ich will nicht einmal sagen, unreif. Ich glaube nicht, dass er das so leicht in den Griff bekommt, dass aber gerade das wahnsinnig wichtig wäre.
Ja, ich glaube, das Problem ist, er kriegt es deswegen nicht in den Griff, weil er sich dem nicht stellt. Und ich glaube, er stellt sich, es gibt ja diese, ich weiß nicht, wie ist denn die männliche Form der Prinzessin auf der Erbse? Gibt es den Prinzen auf der Erbse oder müssten wir das jetzt erfinden?
Na,
Weil.
ob jetzt gratuliere ich dir, lass dann gleich patentieren. Ich bin ein Zeuge.
Oder soll ich sagen, der Rune oder der Holger auf der Erbse? Ich weiß es nicht, aber das ist so, da gibt es auch Fußballer, die. Dies als Majestätsbeleidigung empfinden, wenn sie mal am Trikot gezogen werden, den Ball irgendwie vielleicht abgeluchst bekommen, an einem nicht vorbeikommen, vielleicht mal ein klein bisschen Körperkontakt, oh, gleich ganz, ganz schlimm. Und das sind leider zum Teil ganz große Namen. Die gibt es im Tennis ja auch. Ne? Du
Das ist
kennst ja
ja
auch diese jungen Kerle.
was mich stört, ist dieses dauernde, es zeigen zu wollen und dauernd da auch hier nach Ergebnissen, nach Bestätigung zu haschen, trotzdem der beliebteste sein zu wollen. Das muss alles wurscht sein. Ich meine, mir fällt der Toni Polster ein. Ich erzähle das auch immer. Mein Jugendfreund, mein Lieber, der da in Nordirland, diesen großen Bauten, so eine Satellitenstadt, wo jetzt 8000 Menschen wohnen, Tür an Tür mit mir aufgewachsen ist, zufällig. Und den ganzen Weg habe ich mit und immer, warum ist der Hund so selbstsicher? Der ist wie ein Amerikaner. Der ist immer der Größte. Und dann habe ich das, ich habe ihn nie gefragt. Und alle haben es gesagt, das gibt es nicht. Ist völlig untypisch für einen Österreicher. Aber es war auch irgendwo realistisch. Der hat das also authentisch vertreten, etwas Besonderes zu sein und etwas besonders gut zu können. Ja? Von Jugend an, sonst kommst du nicht mit 17 ins Nationalteam, sonst schießt du nicht deine drei DDR-Tore, wo alle dich nicht im Team haben wollen. Also der war
Richtig, ja.
schon, ja, also der hat diesen Charakter. Und ich habe ihn dann gefragt, Jahre später, im Zuge eines meiner Champions-Interviews, wo es eben darum geht, wie tickt einer und warum macht ihn das besser? Und ich habe fast lachen müssen, weil das so trivial war, weil der hat gesagt, pass auf, es sind zwei Sachen, warum ich weiß, ich bin der Beste. Erstens einmal, die Mama hat immer gesagt, du bist ein Polster. Ich habe so lachen müssen. Ich meine, wenn ich sage, ich bin ein Leintuch oder, also, verstehst
Ja,
du,
schon
bist
klar.
ein Polster, du schaffst, was du dir vornimmst. Das war immer so und das hat auch gestimmt. Also, ich habe einen wahnsinnigen Self-Belief und der wird noch gedoppelt dadurch, dass ich wahnsinnig gottgläubig bin und ich weiß für mich, ich habe immer Zwiegespräche, Gebete, nenn es wie du willst, mit dem lieben Gott. Der will, dass ich gut bin, der hilft mir immer. Sage ich, was heißt das? Ne? Und da sagt er, ja, also zum Beispiel, dann ging es um diese Sache Elfmeterschützen, da gab es ein paar sehr treffsichere, immer haben es den Toni genommen, weil, sage ich, warum? Naja, die haben gewusst, die trifft und ich habe auch gewusst, die trifft. Und der liebe Gott wollte, dass ich treffe, also was, ist keine Frage, ich habe geschossen. Meistens war er drin. Ja? Und dann sagen, na, was ist da, also wie passiert das, wie machst du das, was? Na, ich pfeife, ich laufe an, ich weiß noch immer nicht, wo ich hinschieße. Mir sind alle Statistiken egal, aber ich brauche das ja nicht wissen, weil ich weiß, der ist drin. Und dann sozusagen ist der Film weg, eine Zehntelsekunde, der Ball ist im Tor und ich habe ja eh gewusst, der ist drin. Was soll man das alles überlegen? Also mit so einer trivialen, entwaffnenden eigentlich Simplizität, ja, das wirklich authentisch zu haben, dieses Ich bin besser und
Es
das
zu
auch
leben, genau.
aufzuspielen und zu leben. Und wenn es darauf
Genau.
ankommt, das sehe ich beim Rune so nicht. Da ist es mehr eine gefakte Geschichte, das hätte ich gern, aber wenn es hagelig wird, falle ich noch um hier und da.
Er wirkt halt so, als wäre er verhätschelt. Und jetzt ist er 21, dann kann man sagen, meine Güte, der ist ja noch total jung. Aber er ist ja schon so lange so jung. Also er wird ja immer als der junge Rune. Jetzt ist er ja aber der junge Rune, der bereits immerhin schon ein paar Jahre durchaus diese Erfahrungen alle gemacht hat. Der ist schon mal die 4 gewesen. Jetzt kann man sagen, 15 ist ja okay. Aber das sind so Matches, in denen ich einfach Entwicklungen sehen will. Deswegen, je mehr wir darüber sprechen, ich hatte es eigentlich gar nicht so vor, aber je mehr wir beide jetzt darüber gesprochen haben, umso mehr habe ich jetzt wirklich Lust zu sehen, wie das eigentlich der Rune heute macht gegen den Djokovic. Weil der Djokovic natürlich alle Tricks auf Lager hat. Und wenn er sich zwischendurch mal nicht gut fühlt, dann würde er sich sehr, sehr schlecht fühlen, optisch. Ja. Und das möchte ich sehen, wie es dann ist, wie der Rune darauf reagiert, ehrlich
Ja,
gesagt.
also auch diese psychische Auseinandersetzung ist für mich das Spannende an der Geschichte. Aber eines ist schon, ich glaube, da stimmst du mir zu. Der Djokovic ist ja von seinem persönlichen Level jetzt in Wahrheit doch weit entfernt, was er spielen kann. Und was er zeigen musste bis jetzt, war noch nicht so, hängt wieder jetzt viel am Rune. Was bringt er zusammen? Wie treibt er ihn an seine Grenzen? Aber ja, wird sehr, sehr spannend. Weil da können wir jetzt noch eine Stunde drüber reden. Ich freue mich auch schon, wenn es beginnt. Gib mir einen Tipp ab aus dem Bauch.
Aus dem Bauch, Djokovic in 3.
Okay. Ich glaube, es wird eine 5-Satz-Partie. Aber ich weiß, ich sage da keinen Sieger. Kann ich da nicht sagen.
Aber immerhin, du traust es tatsächlich im Rune zu, ja.
Bei aller Klasse und bei aller Ruhe des Djokovic, aber das kann ihn nicht kalt lassen. Das ist wie eine Achillesferse im Kopf, diese erst kürzlich überstandene Geschichte, Verletzung. Ich sage es nicht mehr Operation, weil inzwischen habe ich gehört, mögen es nicht wohlmeinende Quellen sein, aber doch anscheinend recht glaubwürdig über den Verbandspräsidenten von Serbien, der sich erkundigt hätte beim Onkel von Djokovic, und da hat die ganze Familie nichts gewusst, dass der angeblich operiert worden wäre. Er selber spricht schon davon, aber wurscht. Auf jeden Fall glaube ich, es hat ihn beeinträchtigt. Lassen wir es so stehen. Und wenn das so ist, dann ist es natürlich immer dieses Fragezeichen. Und wie sehr kann ich mich darauf verlassen, dass das wirklich hält, wenn ich jetzt 5 Sätze gehe? Aber wir sind noch immer bei der Partie. Also jetzt schauen wir mal. Wir haben ja auch noch Damen.
Einmal schneller Blick. Viertelfinale, Sinner, Medvedev. Da sind wir beide bei Sinner, glaube ich. Ne? Relativ klar. Ja. Alcaraz, Paul, würde ich sagen, wird Alcaraz richtig gefordert, wenn Paul, weil Paul hat Rasentennis.
Ja, aber Tipp Alcaraz, oder? Oder doch Paul für dich?
Ich würde da auf Paul in 5 setzen sogar.
Nein, ich nicht. Ich sag Alcaraz.
Wurscht. Musetti, finde ich, ist ein toller Weg, den er da geht. Zverev oder Fritz, kann man noch nicht sagen. Ich tendiere dazu, dass der Sieger von Fritz Zverev auch den Musetti schlägt.
Genau bei dir.
Dann haben wir Deminor, der, glaube ich, nicht gewinnt, weder gegen Djokovic noch gegen Rune. Wobei Rune wäre für ihn ganz angenehm. Ne?
Ja, finde ich auch.
Und bei den Frauen?
Jetzt leiste ich bei dir ab, bitte, weil jetzt kann niemand anderer mehr unter normalen Umständen als die Frau Rybakina Wimbledon-Siegerin werden.
Danke.
Deswegen sorry. Ich habe
ja wieso sorry?
Dass die Gegnerschaft diese Namen tragen wird. Nicht einmal bei irgendeiner, die jetzt da noch dabei sind. Paulini, Navarro, Sun, Bekic, Svitolina, Collins oder Ostapenko, keine Ahnung.
Du hast wahrscheinlich eher auf Świątek gesetzt, oder?
Nein, gar nicht. Die hat sich wieder mit ihrer eingeredeten Rasenaversion selber um alles gebracht, was es gibt. Also das war schwierig, das zu verlieren. Es ist ja gelungen. Was mich beeindruckt hat, positiv jetzt von einer Spielerin, ist die Frau Sun, die mir überhaupt kein Begriff war und die aber da diesen Lauf und auch Linkshänder und so, auch gestern, wie sie da gegen Everybody's Darling, gegen die wiedererstarkte Emma Raducanu, von der ich gedacht hatte, sie würde das am ehesten noch gewinnen, aber das, finde ich, zu Recht sich geholt hat. Und da ist der Vlado Platenik, der nicht vielen ein Begriff sein wird.
Toll.
Also vor allem auf der Damentour, große Kapazunder schon trainiert, ist ein sehr guter Mann und den kenne ich noch, nachdem er, glaube ich, fast 20 Jahre jünger ist, den kenne ich noch, also als Spieler im selben Club, wie ich im Leistungszentrum da am Wienerberg gespielt hat, mit Ambitionen in Österreich, also sozusagen da ein Superstar, Staatsliga-Spieler zu werden, ist ihm nicht ganz gelungen. Wir lachen heute noch, weil er war ein begeisterter Fischerspieler und die Marke gibt es ja nicht mehr. Jedes Mal, wenn ich ihn sehe, sagt der Andi, hast du einen Fischerschläger, weil er weiß, ich sammle und ich würde sie aber auch nicht einmal ihm geben.
Naja, Vlado Platinik ist ja eigentlich der Erfolgstrainer von Sibulkova gewesen.
Ja.
Aber er ist ja in dem Center in Trnava, genau. Da ist diese Empire Academy. Da ist er Head Coach. Also ich muss sagen, Raducanu, du sagtest Everybody's Darling, das ist ja nun nicht mehr so, weil sie, wie ich finde, tatsächlich sich etwas geleistet hat, was sehr diskutabel ist. Sie hat dem Andy Murray das Mixed abgesagt. Hast du es mitbekommen?
Ja.
Und da kann man natürlich sagen, okay.
Aus Egoismus verstehe ich.
Kann man natürlich sagen, okay. Ja gut, also ich sage mal so, jede Spielerin oder jeder Spieler, der in einem Doppelwettbewerb oder Mixed-Wettbewerb steht, aber im Einzel große Ambitionen hat, macht vorher mit den Partnern aus, wenn ich so und so weit komme, kann es sein, dass ich rausziehe wegen des Einzelwettbewerbs. Mhm. Das ist bekannt. Aber es gehört schon viel dazu, in der Situation dem Andy Murray sein letztes Wimbledon-Match zu versagen, indem man rauszieht, weil man in der dritten oder vierten Runde da im Einzel steht. Und deswegen ist es für mich eine Stillosigkeit gewesen von ihr, wohl wissend, dass natürlich Prioritäten gesetzt werden müssen, aber hier geht es um viel mehr. Und da kann sie nicht auf der einen Seite sagen, dass sie ein totaler Bewunderer von Andy Murray ist und sie hätte nie gedacht, dass der mit ihr Mixed spielt und überhaupt und eine Riesengeschichte. Und jetzt so ein Move, sorry, das hätte sie nicht tun dürfen und das ist ihr, glaube ich, auch imagemäßig nicht gut bekommen in Großbritannien.
Ja, das sehe ich jetzt nicht so streng, ehrlich gesagt. Das sehe ich nicht so streng. Muss auch eines ins Kalkül ziehen, dass die ja jahrelang völlig weg war selber von irgendeiner Form, die sie jetzt wieder gehabt hat und die jetzt sozusagen bis zu dem Sun-Match jedenfalls im Steigen war. Ja? Und plötzlich ist sie wieder da mit Britons letzte Damenhoffnung. Ja? Was ich schade fand, war, also habe ich auch nicht verstanden, dass die Butter gegen ihre Freundin die Tat da verloren hat zunächst, die dann auch wieder wurscht. Ist halt so passiert. Ich hätte eher die Butter da durchmarschieren sehen, aber vielleicht war die auch nervlich überfordert, keine Ahnung, oder angeschlagen, was auch immer. Aber Raducanus, so eng sehe ich das nicht. Und ich muss auch ehrlich sagen, bei allem Respekt vor dem Murray, gerade in Wimbledon, dass ich den jetzt das dritte Mal weinen sehe und noch einmal dieselbe Rede halten, ist mir persönlich dann, ist mir zu viel. Also ganz ehrlich jetzt, sage ich, wertfrei, ich schätze seine Leistung, das ist alles super, ist vor allem alles in Wimbledon super. Nur, ja, sorry, ist halt so. Er hat halt nur doppelt gespielt, nachdem er vorher gesagt hat, das Einzel geht sich nicht aus. Hätte eh mitspielen können. Und ja, weiß ich nicht. Ist natürlich jetzt, wird eh noch bei Olympia sich verabschieden. Das ist dann schon fast egal, ob ich ihn sehe, der dort nichts gewinnt, oder den Team, der dort noch weniger gewinnt, wo es dann wieder darum ging, der nimmt dem Team jetzt die Wildcard weg, die der eh nicht verdient hätte, aus sportlicher Sicht. Also da sind wir jetzt bei einem Thema, wo ich sage, wo ist der Status quo? Ich verstehe schon und ich weine selber auch, wenn ich das Spiel so liebe. Ja? Und mein Körper kann nicht mehr, dann kann er halt nicht mehr. Ist so, geht anderen auch so, ist furchtbar, wenn ich 38 bin, ist er schon wieder nur halb so furchtbar, habe eh so viel gewonnen. Also irgendwann einmal ist es halt dann soweit. Aber dieses Überzelebrieren von einem Nationalen, das ist mir fast zu viel gewesen. Verstehe aber und respektiere voll deinen Standpunkt.
Und das Problem bei Świątek, das würde ich schon ganz gerne nochmal ansprechen. Bitte. Du hast gesagt, sie konnte es eigentlich nicht verlieren, sie hat es verloren. Das ist mir auch ein bisschen zu einseitig aus Świąteks Sicht, so als ob sie es hergegeben hätte ausschließlich. Das sehe ich nicht so. Ich finde schon, dass Putintseva sich das auch erkämpft hat. Und was mich dann wirklich wieder einfach den Kopf schütteln lässt, ist bei Świątek dann dieser Hinweis darauf, also sinngemäß, sie ist, hätte er nicht gedacht, dass sie mehr an ihre Leistungsgrenzen dauerhaft gehen könne. Und sie hätte sich da letztlich zu viel nach Paris zugemutet, war ihre Aussage. Ja gut, wenn ich das Finale in Paris gewinne, vorher in Rom gewinne und davor Madrid gewinne, ist es zwar viel zumuten, aber es ist ja trotzdem immer auch nochmal eine Woche Pause dazwischen. Und jetzt hat sie ja vor Wimbledon kein Turnier gespielt. Hat zwei Sätze gegen Cannon, zwei gegen Martic. Warum kommt denn auf einmal das Thema, sie hat sich zu viel zugemutet oder hätte gedacht, dass sie mehr an ihre Grenzen gehen könne, körperlich in der dritten Runde von Wimbledon? Entschuldige, habe ich irgendwas verpasst?
Ich weiß nicht. Das habe ich jetzt nicht so genau alles, davon wusste ich gar nichts. Ich habe jetzt rein aus meinem Gefühl heraus gemeint, dass sie sich selber mehr im Weg stand, was dieses auf Gras nicht abliefern zu können betrifft, ja, als dass die Gegnerin wirklich so sensationell war. Also da, ich würde ja nichts wegnehmen. Stimmt natürlich, hat sich hineingekämpft, aber ja, für mich ist trotzdem eher ein vergebenes Match von der Świątek, die komischerweise, ich weiß gar nicht warum, auf Rasen sich ja nie wohlgefühlt hat.
For sure, I felt my energy level went down a little bit in the second set. I couldn't really get back up. So, my tank of really pushing myself to the limits became suddenly empty. I was kind of surprised. But I know what I did wrong after Roland Garros. I didn't really rest properly. I really must have my recovery and I'm not going to make the mistake again. Naja, sie hat nach Paris kein Turnier gespielt.
Ja, aber sie meint das trotzdem, dass das alles zu viel war und dass sie eben körperlich oder auch vielleicht kämpferisch, mental eben nichts zusetzen konnte.
Eher ist es doch wirklich dieses Thema Rasen, oder? So wie du es gesagt
Ja,
hast.
das glaube ich, das ist im Hinterkopf. Aber sie hat etwas anderes dafür verantwortlich
Ja,
gemacht,
das meine ich.
was
Vielleicht habe
ich,
ich es zu
ja,
unkompliziert
was ich
ausgedrückt.
auch genauso wie du nicht plausibel finde. Weil, na klar, wenn ich ein Turnier gewinne, dann war das anstrengend. Aber wenn ich, wie du sagst, dann kann es spiel kein weiteres und dann muss ich das selber, genau, schade, dass nicht nachgefragt wurde, so wie du es gern gehabt hättest, muss ich es erklären. Was hast es? Was fällt mir jetzt? Was war der Fehler? Hätte ich jetzt 3 Wochen nur schwimmen gehen sollen? Hätte ich jetzt nur, also ja, das ist mir auch zu vage und vor allem nicht nachvollziehbar normal, weil die Pause war lang genug. Das sehe ich auch so, ja.
Ja, sie sagt dann, I need to recover better after the clay court season, physically and mentally. Maybe next year I'm going to take a vacation and
Doch.
literally just do nothing.
Na,
Also
schwimmen.
hat ja, genau, so sie schon. Hat sie wahrscheinlich durchtrainiert und durchtrainiert und durchtrainiert. Also wie auch immer, das darf einer, finde ich, das, also es darf einfach nicht sein, dass die Nummer 1 der Welt in der dritten Runde nach zwei schnellen Zweisatzmatches Müdigkeit spürt gegen eine Gegnerin, die ja nun auch nicht den Ball 100.000 Mal übers Netz spielt.
Ja, hey. Jetzt lass mich, na, jetzt müssen wir ja noch jemanden erwähnen.
Na,
Und
sag
zwar ist
unbedingt.
auch hier die Frage, jetzt stelle ich dir die Frage, an wem hat es gelegen? An Navarros Superleistung oder an Goffs enttäuschender Leistung, dass das Ergebnis so war, dass die Frau Navarro eigentlich ungefordert gewonnen hat?
Das hat daran gelegen, dass Goff auch mental solchen Situationen nicht gewachsen ist.
Was war
Und
jetzt so schwierig an
einer starken Navarro.
was war
Nein, weil,
jetzt der Situation so
weil
schwierig?
glaube ich, alle denken, dass Goff ins Finale spaziert. Ich habe das Match aber nicht komplett gesehen, deswegen kannst du mir da sicherlich mehr sagen,
Ja,
warum aus deiner Sicht sie es verloren hat.
ich habe es auch nicht komplett gesehen, aber ich habe einiges gesehen. Und zwar immer die entscheidenden Satzphasen. Und da war es dann immer so, dass plötzlich Vorhandfehler kamen, wo du dir an den Kopf greifst bei der Goff. Aber wo Navarro doch wesentlich größere Entschlossenheit und Mut bewiesen hat und einfach diese sich bietende Gelegenheit so klar, wie sie schien, sich genommen hat. Und das hat mich gesamtheitlich überrascht. Und ich finde im Gegenteil, dass die Auslosung ja okay war. Vielleicht, wenn überhaupt, hat die Goff ein bisschen beschäftigt, dass sie da eine Amerikanerin spielt. Aber diese Auslosung im Gegenteil, ich glaube nicht, dass ihr das irgendwas gemacht hat, dass ihr jetzt großen Druck. Ich glaube im Gegenteil, dass auch da so ist. Kann auch sein von außen, dass man ihr das einredet oder dass das halt als so schwierig empfunden wird, ihre Art von Spiel auf den Rasen zu transponieren mit der gleichen Erfolgsquote, dass da irgendwo hapert, auch beim Glauben von ihr selbst daran. Und das scheint mir ein bisschen, ja, also unter Wert geschlagen. Ich habe aber andererseits die Navarro noch nicht oft gesehen. Ja, sie war schon beeindruckend, aber nicht hundertprozentig. Also das war durchaus auch zu gewinnen für die Goff, nur hat sie halt, und da ist jetzt wieder das, was du zu Recht sagst, war sie nicht annähernd sie selbst von der mentalen Seite her. Das mit Druck sehe ich nicht so, aber wurscht, das war halt so und das werden wir jetzt nicht mehr ändern. Rybakina für mich, klare Siegerin. Schauen wir mal, ob es umfällt. Wer ist bei dir bei den Damen zu favorisieren?
Also wenn es nicht Svitolina wäre, als Gegnerin würde ich ganz klar Rybakina weiterhin an meinem Tipp festhalten. Das muss ich sagen, das finde ich immer wieder interessant, weil da erinnere ich mich immer an das Turnier von Svitolina in Birmingham war das, 2017. Hat sie gegen Georgie verloren, davor gegen Watson, die aus irgendwie gar nichts getroffen hatte, davor eigentlich hat sie gewonnen. Und dann kam Georgie, die hat sie halt weggebrettert dann. Und danach hat Svitolina in der Pressekonferenz gesagt, dass sie überhaupt nicht weiß, ob sie überhaupt Wimbledon spielen soll. Weil sie auf Rasen überhaupt nicht klarkam. Hatte auch in auf Rasen Jahre, in den Jahren davor fast immer durchgehend erste Runde verloren. Also da ging fast gar nichts. Und sie hat auch, ich weiß das noch, weil ich das Match auch kommentiert habe damals, das Georgie-Match. Die hat auch kein Rasentennis gespielt, Svitolina. Überhaupt nicht. Also da war nicht mal ansatzweise etwas, wo man sagen könnte, macht Sinn. Und dann weißt noch, dann geht die nach Wimbledon nach dem Turnier und gewinnt gegen Barty in der ersten Runde.
Das war vielleicht die Partie, die das alles gedreht
Ja,
hat. Auf einmal kann man Phrasen spielen, auf einmal liebt man Wimbledon.
Achtelfinale und dann Wimbledon 2019 im Halbfinale. Weißt du, und das ist irgendwie so, sie war ja im letzten Jahr auch im Halbfinale. Also irgendwie ist da etwas und deswegen sage ich, wenn das nicht wäre, würde ich die Rybakina durchtippen. Aber ich glaube, Svitolina hat da nochmal was im Kasten, glaube ich, gegen Rybakina.
A kind of magic, wie man so schön sagt.
Ja, es wird ein tolles Match, glaube ich.
Ich möchte noch zwei Namen nicht unerwähnt lassen mit einem Quervergleich.
Gerne.
Tsitsipas und Jabeur.
Schön.
Ja. Was soll man dazu sagen? Oder nichts? Haben wir es eh alle verstanden?
Ist sehr, sehr schön. Ich finde, Tsitsipas schlägt den sozusagen den Bogen, da schließt sich ein Kreis derer, die gerne Unterstützung aus der Box brauchen. Wir sprachen ja darüber. Mhm. Der schließt sich, finde ich, mit dem Meister des Heischens nach Applaus aus der Box.
Der Heischer, ja.
Jetzt gucken wir schnell live, bevor wir bye-bye sagen. Live tatsächlich, Zverev, was hat er? 5-5 im vierten Satz.
Na ja.
40-15.
Hat zu kämpfen.
Hat zu kämpfen und dann kommt das von dir mir schmackhaft gemachte, weil ich gebe zu, das war vorher nicht. Ja, wirklich, du hast es echt geschafft.
Ich freue mich drauf.
Ja. Dieses Match mir in einer Weise zu verkaufen.
Vielleicht. Was ist das? Da kann ich, habe ich dich doch noch inspiriert.
Wirklich, also.
Inzwischen, du, ich muss da sagen, um vielleicht den Kreis zu schließen, zu Beginn, die persönliche Leidenschaft bei mir war schon so gering für dieses Wimbledon, das ja Wimbledon ist, dass ich mich selber hinterfragt habe und angeschaut habe. Ich glaube, auf der 70er Jahr oder 77, Semifinale, Björn Borg, Vitas Cerulaitis.
Wow.
Und, also ein Klassiker. Ich war, bitte steinige mich nicht am Jahr fest, aber ein Klassiker, wo der fast gegen seinen Freund verloren hätte. Aber eben halt nur fast. Und das hat mir gefallen. Und dann habe ich gedacht, siehst Wimbledon, ich muss mir es anschauen, egal wer da jetzt spielt.
Ah ja, siehst du, da hast du dir dann die Motivation hergeholt.
Ich habe mir Geschmack gemacht aus der Vergangenheit. Ja, das mache ich öfter.
Jetzt steht es 5-6 bei Aufschlag Taylor Fritz. Wann glaubst du, werden wir die Menschen wieder belästigen quälen. Mit unserem...
Quälen und belästigen.
Quälen und belästigen.
Naja, ich hoffe doch nächste Woche, es würde sich anbieten nach dem Finale. Wir können aber auch, wenn es bei uns beiden ist ja nicht so leicht. Es ist ja wie, wenn der Papst sich mit seinem Vorgänger einen Termin ausmachen würde. So kommen wir beide nie zusammen. Am geilsten war... Das möchte ich den Zuschauern noch erzählen. Also wir haben ein paar Mal geschrieben, immer auch spontan. Kannst doch jetzt, eigentlich hätte ich nicht kennen, aber kannst, vielleicht kann ich, ich kann vielleicht doch, kannst du nicht. Bla bla bla, dann kam von dir, du hast noch einen längeren Termin. Und dann lese ich heute in der Früh um 22.45 Uhr, könnte jetzt doch noch spontan. Habe ich mir gedacht, wenn ich schreibe, ja, machen wir spontan, ich bin gerade schlafen gegangen, dann ist es. Das wollte ja, ich noch erzählen. Also wir haben es ja mit uns beiden auch nicht immer so leicht, wie alle glauben.
Na, da sage ich Servus.
Danke, Baba, lieber Freund, wir werden es irgendwie schaffen und ihr werdet es hoffentlich wieder hören. Baba.
Das waren die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show. Jeden Donnerstag neu.